Stell dir mal vor, du stehst in einer Garage vor einem kaputten Motor.
Oh, ein klassisches Frustszenario, würde ich sagen.
Absolut. Also du hast wirklich deinen gesamten Werkzeugkasten davor dir ausgebreitet. Du greifst nach Schraubenschlüsseln, Zangen, Diagnosetools und du versuchst verzweifelt, diesen Motor irgendwie zum Laufen zu bringen.
Und meistens wird's ja dann eher schlimmer als besser.
Genau. Du drehst an jeder verdammten Schraube, justierst die Ventile, aber nichts funktioniert. Jedes Mal, wenn du was veränderst, scheint der Motor eigentlich nur noch unruhiger zu stottern.
Und man fängt an zu schwitzen und wird richtig wütend auf dieses Stück Metall.
Richtig, du bist frustriert und langsam baut sich echt so eine Wut auf diesen Motor auf. Und was machst du dann normalerweise in so einem Moment?
Wahrscheinlich nach einem noch größeren Schraubenschlüssel suchen.
Exakt. Oder du liest das Handbuch noch dreimal durch, du fokussierst dich mit absoluter Besessenheit auf das Objekt direkt vor dir.
Weil das unser menschlicher Instinkt ist, ja? Wir wollen das Problem im Außen reparieren.
Genau, das ist der Punkt. Und willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Denn heute schauen wir uns eine Quelle an, die dich zwingt, etwas völlig anderes zu tun. Eine Quelle, die sagt, leg das Werkzeug einfach mal nieder.
Das ist leichter gesagt als getan, ehrlich gesagt.
Ja, total. Aber die Quelle verlangt genau das. Hör auf den Motor zu starren. Schau dir stattdessen deinen eigenen Werkzeugkasten an.
Aha, also ein kompletter Perspektivwechsel.
Ja, und du sollst versuchen zu verstehen, warum all diese Werkzeuge, die du dein ganzes Leben lang benutzt hast, für dieses eine spezifische Problem vielleicht völlig ungeeignet sind.
Dieser radikale Perspektivwechsel ist also psychologisch gesehen unglaublich schwer in die Praxis umzusetzen.
Warum genau tun wir uns damit so schwer?
Weil es komplett gegen unsere Instinkte zur Problemlösung verstößt. Wir sind evolutionär darauf programmiert, die Welt um uns herum zu analysieren und zu reparieren, nicht aber die Brille, durch die wir eigentlich schauen.
Das ist ein super Bild mit der Brille. Und das Faszinierende ist ja, dieser gewaltige psychologische Umbruch, der wird uns heute nicht in irgendeinem dicken Fachbuch über Kognitionspsychologie präsentiert.
Nein, ganz im Gegenteil. Das Material, das wir heute vorliegen haben, ist extrem kurz.
Richtig. Du, der uns heute zuhört, hast uns keine riesigen Aktenordner geschickt, sondern genau zwei Zeilen Text. Ein literarisches Destillat. Quasi wie so ein intellektueller Espresso. Klein, aber extrem stark.
Da bin ich jetzt aber wirklich gespannt, wie diese zwei Zeilen lauten.
Ich lese diese Mikroquelle mal direkt vor. Sie lautet: Gedanken zum Aphorismus aus der Verschmiede von Horst Winkler. Männer sollten versuchen zu verstehen, warum sie Frauen nicht verstehen.
Wow, das ist wirklich alles?
Das ist es. Ein einziger Satz.
Okay, das ist wirklich verdichtet.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Unsere Mission ist es heute nämlich herauszufinden, welche intellektuelle Mechanik sich eigentlich hinter diesen wenigen Worten verbirgt.
Was hier faszinierend ist, wenn wir mit so einem extrem verdichteten Format wie dem Aphorismus arbeiten, haben wir einen ganz entscheidenden Unterschied zu langen akademischen Texten.
Nämlich welchen?
Die kognitive Last wird hier fast vollständig auf dich als Leser übertragen.
Ach, weil der Autor einen gar nicht an die Hand nimmt.
Ganz genau. Er liefert dir keine Fallstudien, keine lang einleitenden Erklärungen und schon gar keine empirischen Beweise, die seinen Gedanken untermauern.
Der Begriff Verschwiede, der in der Quelle direkt auftaucht, liefert dafür eigentlich das perfekte Bild, oder?
Ja, absolut. Wie würdest du das Bild interpretieren?
Naja, also, wenn wir an das Schmieden denken, geht es im Kern ja immer um Reduktion. Stell dir vor, ein Stück glühendes Metall wird auf einen Amboss gelegt.
Und der Schmied bearbeitet es mit dem Hammer.
Genau, er schlägt mit diesem schweren Hammer alles weg, was weich, unrein oder überflüssig ist. Er schlägt einfach so lange, bis wirklich nur noch der härteste, widerstandsfähigste Kern übrig bleibt.
Ein sehr treffendes Bild für einen Aphorismus.
Auf unseren Text übertragen bedeutet das doch eigentlich, Horst Winkler hat all die bequem erklärenden Absätze einfach weggeschlagen.
Richtig. Er zwingt unser Gehirn damit förmlich, die nun fehlenden Verbindungen selbst herzustellen.
Da muss ich dich aber provokant fragen. Fordert so ein kurzer Aphorismus den Leser dann nicht eigentlich viel mehr heraus als ein dicker Roman? weil bei einem Roman kann ich mich ja einfach treiben lassen.
Absolut. Bei einem Roman bist du oft nur Passagier. Bei einem Aphorismus musst du die Brücken im Kopf komplett selbst bauen, sonst stürzt der Gedanke einfach ab.
Und diese fehlenden Brücken sind dann das eigentliche Ziel des Autors?
Ja, diese Leerstelle ist das rhetorische Werkzeug. Ein Aphorismus rahmt quasi eine Lücke ein. Er präsentiert dir eben keine fertige Lösung, die du einfach konsumieren und bequem abhaken kannst.
Sondern er präsentiert eher das Problem selbst, richtig?
Genau. Er formuliert das Problem als Kunstwerk und zwingt deinen Verstand, diese Leerstelle aktiv zu füllen.
Und was passiert da psychologisch mit uns?
Psychologisch gesehen führt das dazu, dass so eine Erkenntnis viel, viel tiefer verankert wird.
Weil ich die Arbeit selbst gemacht habe?
Exakt. Wenn du dir die Bedeutung eines Satzes selbst erarbeiten musst, weil der Autor dir den ganzen Kontext einfach verweigert, dann wird die Schlussfolgerung am Ende zu deiner eigenen.
Ah, verstehe. Man adaptiert den Gedanken also viel intensiver, als wenn jemand einem das so auf dem Silbertablett serviert hätte.
Genau, es ist ein sehr cleverer, didaktischer Trick.
Ein wirklich cleverer Trick. Anstatt mir vorzukauen, was ich denken soll, zwingt der Text mich, meine eigenen mentalen Kapazitäten hochzufahren.
Und wenn wir diese Anstrengung jetzt mal auf den konkreten Inhalt des Satzes anwenden, landen wir bei einem echten Paradigmenwechsel.
Hier wird es wirklich interessant. Lass uns den Satz nochmal anschauen. Die Aufforderung lautet ja, Männer sollten versuchen zu verstehen, warum sie Frauen nicht verstehen.
Und da liegt der Hase im Pfeffer.
Ja. Es geht also im Grunde gar nicht darum, die Frauen an sich zu verstehen?
Richtig. Der Text vollzieht hier eine ganz klassische Verschiebung. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sprechen wir hier von Metakognition.
Metakognition, das musst du vielleicht nochmal kurz definieren für alle, die das nicht jeden Tag benutzen?
Klar. Metakognition bedeutet, vereinfacht gesagt, das Nachdenken über das eigene Nachdenken.
Ah, also nicht das Denken über ein Objekt, sondern über den Prozess selbst.
Ganz genau. Normalerweise ist unser Erkenntnisdrang ja nach außen gerichtet. Wir wollen das Objekt unseres Interesses begreifen.
Das ist dann dieser direkte, lineare Ansatz, den ich vorhin mit dem Mechaniker und dem Motor beschrieben habe, oder?
Perfektes Beispiel. Wir haben ein Problem, wir suchen eine externe Lösung für das Problem. Aber dieser Aphorismus durchbricht diese Linearität einfach komplett.
Er dreht den Scheinwerfer quasi um. Anstatt ihn voll auf das Gegenüber zu richten, blendet sich der Betrachter plötzlich selbst.
Ja, eine schöne Metapher. Und das ist psychologisch gesehen eine enorme Hürde.
Das muss doch eine gewaltige Überwindung sein, oder? Ich meine, stell dir mal vor, du steckst in einer richtig festgefahrenen Diskussion mit deinem Partner.
Oh ja, da ist man meistens im Tunnelblick.
Eben. Dein ganzer Körper, dein verdammtes Ego, alles ist darauf ausgerichtet, Argumente zu sammeln, warum der andere falsch liegt oder sich total unverständlich verhält.
Man ist im Kampfmodus.
Richtig. Und die Vorstellung, in genau diesem hitzigen Moment innezuhalten und zu sagen, warte mal, warum versagen gerade meine eigenen Instrumente der Wahrnehmung?
Das ist fast unmöglich für die meisten.
Ja, das verlangt eine kognitive Reife, die man im Alltag, naja, echt selten findet, würde ich behaupten.
Das liegt daran, dass es direkt das menschliche Ego attackiert. Unser Verstand ist evolutionär darauf ausgelegt, sich selbst für ein äußerst präzises, unfehlbares Messinstrument zu halten.
Wir vertrauen uns selbst blind, sozusagen.
Wir vertrauen unseren eigenen Schlussfolgerungen. Wenn wir also jemanden nicht verstehen, lautet unsere intuitive, völlig unbewusste Heuristik, der andere drückt sich unklar aus.
Oder der andere handelt einfach total irrational.
Genau. Die Fehlerquelle Settgemer außen verortet. Der Text verlangt jetzt von uns, diese sehr bequeme Prämisse fallen zu lassen. Er fordert eigentlich die alte sokratische Erkenntnis ein. Ich weiß, dass ich nicht weiß.
Wobei ich finde, Sokrates war da ja eigentlich noch eine Stufe gnädiger mit uns.
Inwiefern?
Naja, zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist ja erstmal nur eine Art generelle Demut. Man gibt zu, dass man klein ist. Aber der Satz von Winkler, der geht doch viel tiefer, finde ich.
Weil er spezifischer ist.
Ja. Er sagt ja nicht nur, akzeptiere dein Unwissen. Er sagt, untersuche die genauen architektonischen Gründe für dieses Unwissen.
Ah, du meinst die Mechanik dahinter.
Richtig. Er fragt, welche meiner eigenen Sozialisationen, welche meiner unausgesprochenen Erwartungen oder welche meiner blinden Flecken bauen diese Mauer des Unverständnisses eigentlich überhaupt erst auf?
Das ist eine sehr tiefe Analyse, ja.
Wenn ich das wirklich ernst nehme, dann muss ich ja meine komplette eigene Festplatte formatieren und Zeile für Zeile nach dem fehlerhaften Code durchsuchen.
Das ist ein toller Vergleich. Und das ist exakt der Moment, in dem aus einer scheinbar banalen Beziehungsweisheit eine tiefgreifende psychologische Übung wird.
Weil ich aufhöre, den anderen fixen zu wollen.
Richtig. Du suchst nicht mehr nach dem Fehler im Code des anderen, sondern nach den Inkompatibilitäten in deinem ganz eigenen Betriebssystem.
Was findet man denn da so, wenn man ehrlich sucht?
Wenn wir wirklich untersuchen, warum wir nicht verstehen, stoßen wir unweigerlich auf unsere eigenen kognitiven Verzerrungen.
Hast du da ein konkretes Beispiel für uns?
Naja, vielleicht gehen wir mit einer reinen Problemlösungsmentalität an ein Gespräch heran. Das typische Männerklischee übrigens, während das Gegenüber eigentlich nur eine emotionale Resonanz sucht.
Ah, okay. Der andere will nur getröstet werden und ich komme direkt mit der To-Do-Liste um die Ecke.
Genau. Dein Werkzeug, also die logische Analyse, ist in diesem Moment schlichtweg das völlig falsche Instrument für die emotionale Aufgabe.
Und das zu erkennen, das ist der Kern dieses Satzes.
Exakt. Die eigenen falschen Werkzeuge erkennen.
Da stolper ich jetzt allerdings über eine Formulierung im Text, die mich wirklich kritisch aufhorchen lässt.
Welche meinst du?
Naja, diese ganze massive kognitive Aufgabe, dieses anstrengende Formatieren der eigenen Festplatte. Das wird hier ja gar nicht als knallharter Befehl formuliert.
Stimmt, die Wortwahl ist recht weich.
Ja, da steht nicht, Männer müssen begreifen, warum. Oder Männer werden nur dann Frieden finden, wenn sie verstehen, warum.
Sondern?
Der Satz nutzt eine extrem weiche, fast schon schwammige Einschränkung. Männer sollten versuchen zu verstehen.
Das wirft eine wichtige Frage auf, da gebe ich dir recht.
Ist das nicht also, wenn man es mal ein bisschen böse auslegt, eine charmant verpackte Kapitulationserklärung des Autors?
Eine Kapitulation? Wie kommst du darauf?
Frei nach dem Motto, ach, probier's halt mal aus. Du wirst es zwar am Ende ohnehin nicht schaffen, aber dann hast du dich wenigstens, naja, ein bisschen bemüht.
Ich verstehe deine Skepsis gegenüber dem Wort versuchen. Das ist sehr verständlich, weil wir in einer extrem ergebnisorientierten Gesellschaft leben.
Genau. Versuchen ist das kleine Geschwisterchen von Scheitern, sagt man doch.
Ja, wenn wir etwas nur versuchen, assoziieren wir das superschnell mit einem bereits erwarteten Scheitern.
Aber du siehst das hier anders.
Im philosophischen Kontext dieses Aphorismus erfüllt diese Einschränkung eine völlig andere, sehr wichtige Funktion. Sie nimmt nämlich den lähmenden Druck des endgültigen Gelingens aus der Gleichung heraus.
Wie meinst du das genau? Weil wenn ich den Druck komplett rausnehme, verliere ich doch auch die Motivation, das Problem überhaupt noch ernsthaft anzugehen, oder nicht?
Das Gegenteil ist hier der Fall, interessanterweise.
Echt?
Ja. Überleg mal, wenn das Ziel lauten würde, das absolute, hundertprozentige, fehlerfreie Verständnis für die eigenen kognitiven Grenzen zu erreichen, dann würde man vor der Unmöglichkeit dieser Aufgabe doch sofort resignieren.
Weil es einfach zu groß ist.
Richtig. Niemand kann seine eigenen blinden Flecken jemals zu 100% durchschauen. Ergebnis weg und hin auf den Prozess.
Ah, also ist der Wert gar nicht das Ankommen?
Nein, der Wert liegt nicht darin, die Ziellinie zu überschreiten. Der Wert liegt im Akt des Bemühens selbst. Es geht um die Entwicklung einer bestimmten Haltung dem Leben gegenüber.
Okay, das alte Klischee. Der Weg ist das Ziel. Wer sich also auf diese Reise der Selbsthinterfragung begibt, verändert sich bereits durch den reinen Versuch, richtig?
Absolut. Und er verhindert etwas sehr Destruktives.
Lass mich raten. Wenn ich scheitere, den anderen zu verstehen, werde ich normalerweise zynisch.
Genau. Zynismus ist der Standardrückfall.
Zynismus ist ja auch ein hervorragender Schutzmechanismus für das eigene Ego, muss man fairerweise sagen. Ich werfe einfach die Hände in die Luft und sage, naja, die andere Seite ist halt einfach verrückt. Da kann man eh nichts machen.
Und genau das durchbricht dieser Aphorismus.
Wenn ich aber die Aufgabe bekomme, nur zu versuchen zu verstehen, warum ich scheitere, dann tausche ich diesen Zynismus gegen Neugierde ein.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Und Neugierde führt unweigerlich zu intellektueller und auch emotionaler Demut.
Man wird ein bisschen bescheidener.
Ja. Du rückst von dieser Arroganz ab, alles immer sofort auf Anhieb durchschauen zu müssen. Wenn dein primäres Ziel ohnehin nur der Versuch ist, wird plötzlich jeder Moment des Nichtverstehens zu extrem wertvollen Daten.
Ah, das ist spannend. Ich bin da nicht mehr das Opfer einer völlig unverständlichen Welt, sondern quasi ein Forscher im eigenen Geist.
Richtig. Das Unverständnis ist nicht mehr das deprimierende Ende der Kommunikation, sondern der Startschuss für deine eigene Introspektion.
Das ist eigentlich ein gewaltiger Gewinn an Lebensqualität, wenn man das mal auf den banalen Alltag überträgt.
Definitiv.
Anstatt sich in ständigen, kräftezehrenden Konflikten aufzureiben, nutzt man diese Reibung als diagnostisches Werkzeug für sich selbst.
Man lernt aus der Reibung, anstatt gegen sie anzukämpfen.
Aber all diese echt feinsinnigen Überlegungen über Demut, Metakognition und Neugierde, die basieren ja auf einem Fundament, in diesem Satz, das wir uns jetzt nochmal ganz genau ansehen müssen.
Du meinst den zweiten Teil des Satzes.
Ja.
Und dieses Fundament am Ende des Satzes, das ist wirklich alles andere als feindsinnig. Das ist eher wie so ein verbaler Vorschlaghammer.
Wir sprechen über den letzten Teilsatz, Punkt, dass sie Frauen nicht verstehen. Also, was bedeutet das alles? Schau dir mal an, wie absolut, wie völlig kompromisslos diese Prämisse formuliert ist.
Sie lässt keinen Spielraum, ja?
Eben. Da steht nicht, warum sie Frauen manchmal nicht verstehen oder in bestimmten komplexen Lebensphasen vielleicht mal nicht verstehen.
Nein, es ist eine sehr finale Aussage.
Der Autor stellt das Nichtverstehen hier als einen völlig zementierten Zustand in den Raum. Wie so ein physikalisches Gesetz, an dem es überhaupt nichts zu rütteln gibt.
Das kann einen beim ersten Lesen schon irritieren.
Wenn wir das als Leser analysieren, müssen wir uns doch unweigerlich fragen, dürfen wir eine so unfassbar definitive, pauschalisierende Aussage im Jahr 2026 einfach so schlucken?
Das ist die große Frage.
Ist das nicht eigentlich ein unglaublich faules, altes Klischee, das uns hier als tiefe philosophische Weisheit verkauft wird?
Das ist genau der analytische Knotenpunkt dieses Textes, an dem sich die Geister scheiden.
Wie würdest du das denn einordnen?
Naja, wenn wir den Text jetzt komplett wörtlich als soziologische Aussage nehmen würden, dann müssten wir ihn sofort als unzulässige Verallgemeinerung in die Tonne werfen.
Eben, weil es ja auch nicht stimmt.
Natürlich nicht. Es gibt unzählige Momente tiefsten Verständnisses zwischen den Geschlechtern. Das ist unbestritten.
Aber,
wenn wir ganz neutral betrachten, wie dieser Text literarisch funktioniert, erkennen wir einen wirklich raffinierten mechanischen Kniff des Autors.
Einen Kniff? Erklär mir das mal.
Winkler bedient sich hier eines uralten, allgegenwärtigen gesellschaftlichen Narrativs, nämlich der ewig rätselhaften Geschlechterdynamik. Männer vom Mars, Frauen von der Venus. Du kennst das.
Ja, das älteste Klischee der Welt.
Genau. Er nutzt dieses Klischee jedoch gar nicht, um eine neue Wahrheit über Männer und Frauen zu verkünden.
Sondern?
Er nutzt es als Axiom.
Ein Axiom. Moment, das kennen wir doch aus der Mathematik, oder?
Richtig. Weißt du noch, was ein Axiom ist?
Ja. Eine Grundannahme, die man eigentlich nicht beweisen muss oder überhaupt kann, die man aber zwingend braucht, um überhaupt erst einmal ein theoretisches Gebäude errichten zu können.
Genau so ist es.
Wie diese Annahme in der Geometrie, dass ein Punkt keine räumliche Ausdehnung hat. Ohne diese gesetzte Annahme kollabiert einfach das ganze mathematische System.
Exakt. Und genau so operiert der Aphorismus hier. Winkler setzt das Stereotyp des Nichtverstehens als unumstößliche massive Wand voraus.
Ah, okay.
Er nutzt dieses Narrativ rein funktional. Es ist einfach der Startpunkt für sein Gedankenexperiment. Nichts weiter.
Das heißt, wenn wir uns darüber aufregen, machen wir was falsch.
Genau. Wenn wir als Leser an dieser absoluten Prämisse hängen bleiben und anfangen, furchtbar empört darüber zu debattieren, ob Männer Frauen nun wirklich niemals verstehen können, dann sind wir blindlings in eine literarische Falle getappt.
Wir diskutieren über das falsche Thema.
Ja, dann verteidigen wir nämlich wieder den kaputten Motor, anstatt unseren eigenen Werkzeugkasten zu prüfen.
Wow, okay. Wir würden die eigentliche Funktion des Textes komplett verfehlen. Das ist brillant, wenn man drüber nachdenkt.
Es ist eine sehr clevere Konstruktion, ja.
Der Satz braucht diese harte, unerbitterliche Wand am Ende. Denn stell dir mal vor, wenn die Wand am Ende des Satzes weich und total nachgiebig formuliert wäre.
Zum Beispiel, warum sie Frauen gelegentlich missverstehen.
Wenn das Problem nur klein und flüchtig ist, lohnt es sich ja gar nicht, den extremen Aufwand zu betreiben, das eigene Betriebssystem komplett neu zu formatieren.
Niemand installiert ein neues Betriebssystem für einen kleinen Bug.
Richtig. Der Autor muss das Unverständnis als gigantisch und völlig unüberwindbar darstellen, damit der Leser überhaupt erst bereit ist, diesen massiven kognitiven Aufwand der Instruktion auf sich zu nehmen.
Und das ist das wunderschöne Paradoxon dieses Aphorismus.
Er nutzt also eine echt oberflächliche Pauschalisierung, um eine tiefgehende psychologische Differenzierung zu erzwingen.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Die absolute Prämisse am Ende wirkt einfach wie ein Katalysator.
Sie pusht uns.
Ja. Sie ist das Hindernis, das groß genug sein muss, damit wir endlich aufhören, einfach immer weiter geradeaus zu rennen und stattdessen anfangen, mal nach innen zu schauen.
Das wirft für mich ein völlig neues Licht auf die Art und Weise, wie wir mit solchen verkürzten Zitaten oder auch Social-Media-Texten in unserem Alltag umgehen.
Inwiefern?
Naja, sehr oft lesen wir einen Satz, stoßen uns sofort an einer darin enthaltenen Verallgemeinerung und verwerfen dann einfach arrogant den gesamten Gedanken.
Oh ja, das passiert ständig. Die Cancel-Culture-Reflexe.
Wir fühlen uns dann intellektuell total überlegen, weil wir diese kleine Ungenauigkeit im letzten Teilsatz entlarvt haben.
Und dabei übersehen wir das Wichtigste.
Genau. Wir übersehen völlig, dass diese Ungenauigkeit vielleicht nur der Hebel war, der uns eigentlich auf eine viel, viel interessantere Ebene hieven sollte.
Wir sind eben so fixiert darauf, Fehler im Außen zu finden.
Ja. Und schlagen dann die Einladung zur inneren Arbeit einfach aus, weil es uns zu unbequem ist.
Was uns direkt wieder zur Ausgangsthese der Metakognition führt.
Stimmt. Die Abwehrreaktion ist ja selbst schon wieder interessant.
Eben. Die Abwehrreaktion gegen das Klischee ist selbst schon wieder ein Teil dieses kognitiven Werkzeugkastens, den wir eigentlich mal untersuchen sollten.
Warum triggert uns eine absolute Aussage so sehr, dass wir den dahinterliegenden Aufruf zu Demut komplett übersehen?
Das ist genau die Art von radikaler Selbstbefragung, die dieser extrem kurze Text auslöst, wenn man ihm nur die nötige Aufmerksamkeit schenkt.
Wahnsinn. Wir haben jetzt wirklich fast jedes Wort auf die Goldwaage gelegt.
Und es hat sich gelohnt, finde ich.
Definitiv. Wir haben gesehen, wie der Text durch radikale Reduktion unser Gehirn zwingt, diese Leerstellen selbst zu füllen.
Wir haben den extrem schwierigen Wechsel von der äußeren Problemlösung zur inneren Metakognition nachvollzogen.
Richtig. Wir haben verstanden, dass das Wort versuchen keine feige Ausrede ist, sondern ein Schutz vor Zynismus und ein Plädoyer für Demut.
Und wir haben akzeptiert, dass das plumpe Klischee am Ende eigentlich nur ein nützliches mathematisches Axiom ist.
Eine notwendige Betonwand, um unsere Gedanken zurück zu uns selbst zu werfen. Lass uns das jetzt alles einmal bündeln und auf den Punkt bringen für unsere Zuhörer.
Gerne.
Wenn du uns jetzt gerade beim Autofahren, beim Spazieren oder beim Abwasch zuhörst, warum ist dieser kleine Ausflug in die Welt eines Aphorismus eigentlich so relevant für dich?
Das ist die entscheidende Frage.
Weil diese zwei Zeilen dir ein echtes mentales Modell liefern, das du auf praktisch jeden festgefahrenen Konflikt in deinem eigenen Leben anwenden kannst.
Es ist quasi eine Art Notfallprotokoll für Situationen kognitiver Überforderung.
Genau das. Wenn du an einer Wand stehst und absolut nicht drüber kommst, bringt es ja nichts, immer wieder mit Anlauf und dem Kopf voran dagegen zu rennen.
Das gibt nur Kopfschmerzen.
Richtig. Du holst dir nur eine Gehirnerschütterung. Der Schmerz wächst, die Frustration steigt und Überraschung, die Wand steht immer noch.
Und was rät uns der Text stattdessen?
Dieser Text lehrt uns, setz dich erstmal hin, akzeptiere für einen Moment, dass diese Wand jetzt einfach da ist.
Die Akzeptanz des Problems.
Ja. Und dann untersuche ganz in Ruhe, warum deine Schuhe, mit denen du dein ganzes Leben lang so erfolgreich spazieren gegangen bist, zum Klettern an dieser spezifischen Wand gerade völlig ungeeignet sind.
Ein sehr schönes Bild.
Manchmal ist die weitaus größere intellektuelle Leistung, die Ursache für das eigene Unverständnis mal sauber zu kartografieren, als das fremde Objekt einfach um jeden Preis knacken zu wollen.
Und das spart im echten Leben unglaublich viel Energie.
Es bewahrt uns vor allem davor, total verbittert zu werden, wenn wir mal auf etwas völlig Unverständliches stoßen.
Und während wir jetzt alle versuchen, diese Art von, ja, persönlicher Reife irgendwie in unseren Alltag zu integrieren, drängt sich mir am Ende dieser Analyse noch ein letzter, herrlich paradoxer Gedanke auf.
Oh, ein Paradoxon zum Schluss. Ich bin gespannt, wo uns das nach all diesen Metaebenen jetzt noch hinführt.
Ein Gedanke, den du, also der Hörer, für sich selbst mal weiterspinnen kannst, wenn du das nächste Mal vor genau so einer metaphorischen Wand stehst.
Hau raus.
Nehmen wir mal an, jemand nimmt diesen Aphorismus von Horst Winkler jetzt wirklich absolut wörtlich.
Okay, er zieht es voll durch.
Genau. Er begibt sich auf diese lange, extrem beschwerliche Reise der Metakognition.
Er meditiert auf dem Berg.
So in der Art. Er durchleuchtet jedes seiner Argumentationsmuster. Er analysiert akribisch jede seiner eigenen Projektionen.
Eine Lebensaufgabe.
Und durch jahrelange radikal ehrliche Introspektion kommt er dann irgendwann tatsächlich an den Punkt, an dem er lückenlos und kristallklar versteht, warum exakt er nicht in der Lage ist, Frauen zu verstehen.
Okay, er hat also den Quellcode seines eigenen Nichtverstehens geknackt?
Richtig, er kennt jeden einzelnen seiner kognitiven Fehler und blinden Flecken auswendig.
Und dann?
Wenn er diesen ultimativen Grad an Verständnis über die Architektur seines eigenen Nichtverstehens erreicht hat.
Ja.
Hat er dann durch diese extrem tiefe, fast schon grenzenlose Selbsterkenntnis im Kontext der Geschlechterdynamik nicht paradoxerweise genau in diesem Moment auf einer völlig neuen, übergeordneten Ebene angefangen, sie doch zu verstehen?
Oh, wow. Das ist...
Oder?
Warte, es gibt noch ein Oder?
Oder hat er am Ende schlichtweg gelernt, sich in der Unlösbarkeit des Geheimnisses so gemütlich und souverän einzurichten, dass das eigentliche Verstehen völlig irrelevant geworden ist?
Das ist ein Gedanke, der das Gehirn auf die bestmögliche Art komplett verknotet. Ein wirklich perfekter Schlusspunkt für diese Analyse.